Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS1 mit dem Treffpunkt, Dani Vorler am Mikrofon. Wenn ich euch jetzt einlade auf eine Stadtführung, dann erwartet ihr, dass ihr schöne Gebäude könnt bestaunen, Parkanlagen, Brunnen, Plätze und so weiter seht. Was aber, wenn ihr gar nichts von all dem könntet sehen, sondern nur fühlen, spüren? So geht es den Blinden und Sehbehinderten in ihrem Alltag. In diesem Alltag überkommen wir heute Einblick, in Anführungsstrich, mit Betroffenen hier bei mir im Studio und einem Experiment gerade zum Anfang. Eben eine Stadtführung, ohne dass man etwas sieht. Eine Stadtführung, die erfahrbar machen soll, dass es auch noch ganz andere Wahrnehmungen gibt. Mehr dazu gerade anschliessend. Well, it's all
someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay.
Somewhere down the road when somebody plays
at the end of the line,
purple haze.
Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line.
Ashamed of the car I drive.
At the end of the line.
I'm just glad to be here, happy to feel that.
At the end of the line, of the line.
And it don't matter if you're by my side.
At the end of the line,
I'm satisfied.
Well, it's all.
Traveling Wilburys im Treffpunkt hier auf DRS1. Wir probieren uns heute in die Welt von Sehbehinderten und Blinden hineinzudenken. Für diesen Zweck darf ich euch jetzt gerade mal an eine spezielle Stadtführung einladen. Es geht nach Solothurn und zwar für uns Sehende mit verbundenen Augen. Mein Kollege Erik Sendt hat sich vor einem Zeitchen so durch die Ambassadorenstadt am Jura-Südfuss führen. Begleitet vom Stadtführer Max Wild und dem Sehbehinderten Urs Kaiser. Machen wir die Augen zu. Es geht los.
Heute am Morgen gegen die 10 Uhr. Wir stehen ausserhalb der Stadtmauern der Stadt Solothurn. Es ist ein frischer Morgen mit einer leichten Beise. Der Urs Kaiser, seit 20 Jahren blind, fährt mit seinen Fingern über das Stadtmodell von Solothurn, eins aus Bronze.
Ja, man spürt hier vor allem wunderbar die vielen Gipfel, die Türme und die Tore und auch die vielen Gassen. Dann kann man alle nachfahren. Mit den Händen komme ich ja nur bis so hoch, wie ich mal gelangen. Und dort beim Modell, da spüre ich mehr. Da spüre ich zum Beispiel auch Kuppeln. Und ich spüre den Turm mit der Terrasse, wo man rundherum laufen kann, wo ich schon ein paar Mal oben war.
Wenn ihr auch sonst, Herr Kaiser, wenn ihr auch sonst vielleicht in der Stadt anschauen, als Blinde, ja. Dann, hilft euch das, wenn ihr zuerst ein Stadtmodell erfüllen könnt?
Das hilft schon, ja. Weil meistens sind auf diesen Stadtmodellen die markanten Gebäude auch drauf. Eben gerade Türme oder Kirchen oder Theater. Und das hilft mir nachher schon. Wir nachher auch eine Vorstellung zu machen von diesen Gebäuden, eine plastische.
Der Urs Kaiser macht sich ein Bild, eins im Kopf. Ich lasse mir die Augen verbinden. Der Stadtführer Max Wild nimmt mich am Arm und wir gehen durchs Baseltor durch zur St. Ursen-Kathedrale und schauen uns die Kirche an.
Jetzt nehmt ihr mich mit der linken Hand am Ellbogen. Mhm. So, und laufen
einfach mit.
Und sobald irgendein Hindernis kommt, sage ich euch das.
Jawohl.
Wir gehen jetzt vier relativ niedrige, aber lange Stufen auf. Jetzt müsst ihr die Füße ein bisschen lüpfen. Ja. So. Und jetzt eine weitere Stufe. Noch eine. Und die letzte. Und jetzt gehen wir zum Küchentor ein.
Ja, das war die Tür, wo ich mit dem Mikrofon drankomme. Ja, jetzt spüre ich die Zugluft und es wird kühler und ganz ruhig. Ja, und es schmeckt nach Kirche. Ganz intensiv.
Probiert noch mal einfach zu konzentrieren auf das, was ihr jetzt spürt. Also, es ist ein ganz intensiver Geruch, nehme ich wahr, eine Mischung zwischen Weihrauch und auch Blüten, offensichtlich jetzt auch Blumen.
Merkt ihr einen Unterschied, Herr Kaiser, wenn ihr jetzt in einer grösseren oder kleineren Kirche sind? Oder wenn es wirklich eine Kathedrale so ist, wo so einen Kraftort hat? Oder,
Also, ich muss ehrlich sagen, Kraftort bewusst nehme ich nicht wahr. Aber von der Grösse her, das am Schall her.
Also
wenn ich jetzt rede, dann hört man, dass doch ein paar Sekunden lang nachhalt. Und das gibt mir schon den Eindruck, sie sind in einer grossen Kathedrale. Und dann ist eben halt das verbunden mit den Erlebnissen, oder? Und jetzt am Gottesdienst, wo wir hier die schöne Messe um Dvorak gesungen haben, mit Hochamt und Weihrauch und noch mit Choralskola verbunden. Das sind natürlich schon Erlebnisse, die nachher einfach untrennbar mit dieser Kirche verbunden sind.
Der Urs Kaiser kommt ins Schwärmen, wenn er vom Singen im Kirchenchor erzählt. Er zeigt mir noch, wie schön und warm sich eine Holzschnitzerei bei der Sitzbank anfühlt. Und dann, nachdem wir noch so einiges ertastet haben in der Kirche, nimmt uns der Urs Wild beide am Arm und geht raus mit uns auf die Stege vor die St. Ursen-Kathedrale.
Eins, zwei, drei,
es geht dreimal 11 Tritte durchab, dann rechts am Zivhaus vorbei, Richtung Ambassadorenhof.
Und jetzt kommen wir hier in den Ambassadorenhof rein. Das ist ein hufeisenförmiges Gebäude. Eisboden.
Genau.
Und jetzt sind wir an diesem Brunnen.
An diesem Brunnen, ja.
Es ist ein Platz, den ich sehr gerne habe, weil er ist sehr ruhig, mitten in der Stadt gelegen, mit einem schönen Barockbrunnen. Wir können nachher noch einmal abtasten. Wir würden die typischen Barockformen. Und ich finde es richtig schön, einfach nur mal auf das Wasser zu hören. Das ist wie Musik. Oder es ist Musik. Ich habe auch stark etwas, ja, das ist jetzt übertrieben ein philosophisch, aber ich denke...
Meditativ.
Ja, meditativ. Eben erleben. Solothurn erleben.
Hey, ich merke jetzt auch, ich habe ständig die Hand im Wasser. Das würde ich, glaube ich, sonst nicht machen. Nein, aber es ist für mich jetzt wirklich schön.
So ein angenehm, wunderbar schönes Gefühl.
Nach einer Zeit gewöhne ich mich langsam daran, wie das ist, wenn man nichts mehr sieht und sich führen lässt. Andere Sinne melden sich plötzlich. Geräusche werden ungeheuer wichtig, können aber auch enorm laut sein, wenn man daran vorbeiläuft, zum Beispiel wie hier beim Meretplatz. Was habt ihr jetzt ein Bild vom Meretplatz, Herr Kaiser? Was ist das für ein Bild, das euch kommt?
Ich habe vor allem natürlich das Bild vom Samstag noch in Erinnerung. Am Samstag ist der Meritplatz einfach voll Meritstand. Und da hat es ganz viele Leute immer. Und das, was man immer gehört, ah, Lotto. Weil Leute sich wieder treffen am Markt und dann bleiben sie stehen und reden ein bisschen miteinander und es ist immer ein freundlicher Ton und auch die Leute, die bedienen. Da hört man Gewichtsteine, die auf die Waage plumsen. Es schmeckt nach Gemüse, es schmeckt nach Blumen und es ist immer eine sehr friedliche Atmosphäre auf diesem Weihplatz und das trage ich eigentlich immer mit mir rum.
Was der Urs Kaiser also speichert, sind Klangbilder, Gerüche. Wir gehen ja die Aare.
Leider ist die Aare hier sehr eingedämmt und sie ist auch gestaut. Das hat seine Vorteile, es gibt Überschwemmungen, aber wir hören nicht Plätschern, wir hören Rauschen. Wir hören hier und da Schiff und hier und da hört man Wasservögel. Und was man vor allem oben wahrnimmt, es hat hier Haufen Leute, es hat hier ein Restaurant am anderen an, vis-à-vis ist die Hafenbar. Und am Oben ist das ein Brummen wie in einem Bienenkorb. Und man merkt, hier leben die Leute am Wasser, sie haben das Wasser neu entdeckt.
Und wie könnte es anders sein auf einer Stadtführung durch Solothurn? Irgendwann kommt man noch zu dem, wo die Solothurner irgendwie heute noch eine kindliche Freude daran haben.
In einer Laube, in einer Arkade mit verschiedenen Steindokumenten. Und ein besonderes Steindokument könnt ihr jetzt hier anlegen. Das ist der Schlussstein. Ihr wisst, oben nachher in einen Torbogen setzt man einen Schlussstein rein. Der verkeilt sich dann und verhindert, dass der Torbogen zusammengeht. Und zwischen Solothurn und Bern war nicht immer gute Stimmung gewesen. Da hat man etwa die Krach gehabt. Und die Solothurner hatten Angst vor den reformierten Berner. Und als sie das Berndorf gebaut haben, haben sie dann gefunden, so, jetzt sagen wir denen, was wir von ihnen halten. Und darum haben sie diesen Stein so geformt, wie ihr jetzt könnt ertasten.
Ja, also eindeutig als ein Füdli.
Das ist ja. Das Füdli hat am alten Bern hier richtig Bern geschaut, für denen zu sagen, was wir von ihnen halten.
Und ja, seht ihr jetzt auch den Füdli-Stein.
Der Humor geht also nicht verloren, auch wenn man sich auf dieser Stadtführung durch Solothurn mal einmal in Trauen von einem Blinden versetzt. Sinneseindrücke gäbe es noch viel mehr. Zum Beispiel der Besuch von einem Kolonialwarenladen mit Whisky, dunkler Schocke und Gewürz. Hören, wie es tut auf dem Märetplatz in einer kleinen Gasse, ihr Beiz und einer Aarenunde. Merken, wie man plötzlich nur schon viel sensibler reagiert, wenn einem ein leichtes Windli über die Unterarme streicht.
Ich möchte einfach, dass die Leute nach einer Stunde sagen, so, jetzt habe ich eine ganze Stunde lang nichts gesehen und trotzdem habe ich viel gesehen.
Eine ganze Stunde lang nichts gesehen. Eine Stadtführung, die zu einem sinnlichen Erlebnis geworden ist für meine Kollegen, Erik Sendt. Irgendwie gehen hier neue Dimensionen auf. Wer Interesse hat, so etwas auch mal zu erleben, es gibt zum Beispiel auch in Bern die Möglichkeit, solche Stadtführungen zu machen. Der Jean-Luc Perrin ist ein blinder Trainer und tut für Einzelpersonen solche Stadtführungen anbieten. Für Interessierte empfehlen wir hörenwieblinde.ch. Der Link findet ihr bei uns im Internet auf drs1.ch im Treffpunkt. Bling, eine Stadtführung zu machen, das ist das eine. Andere reisen, ohne dass sie etwas sehen, durch ganz Australien. Gemacht hat das eine 22-jährige sehbehinderte Frau, die zusammen mit ihrer blinden Freundin das grosse Abenteuer angepackt hat. Sie erzählt uns aus ihrer Sicht von dieser grossen Reise. Gerade als nächstes.
Espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. Vetrine ogni carezza della notte è quasi amore. Tu, sotto la giacca cosa avrai di più? Quando fa sera, il cuore si scatena. Mi va sulle scale, poi te lo darò quello che sento. Parlami ancora un po'. I maschi disegnati sui metro confondono le linee di Milo dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza della notte è quasi amore.
Gianna Nannini, hier im Treffpunkt auf DRS 1 heute über die Welt von Sehbehinderten und Blinden. Wir Sehende können uns ja wirklich in keiner Art und Weise vorstellen, wie das so funktioniert im Alltag, der Alltag zu bestreiten, ohne dass man etwas sieht. Wir brauchen Beispiele dazu und ein ganz gutes Beispiel hat mein erster Gast, den ich jetzt vorstellen darf, meine erste Gesprächspartnerin, eine 22-jährige Frau, die mit einer Freundin zusammen quer durch Australien gezogen ist, ausgestattet mit ihren Blindenstöcken und ohne Augenlicht haben sie die Reise bewältigt. Ich darf herzlich willkommen heissen, Anja Reichenbach. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Anja Reichenbach, das ist ja ein Wahnsinnsvorhaben, nach Australien zu gehen. Ist ein Mosaiken, aber dann noch durch Australien zu reisen, was ihr vorgehabt habt, ohne etwas zu sehen. Was hat euch ein Vorhaben hier für Reaktionen schon mal ausgelöst im Vorfeld?
Ja, es waren sehr unterschiedliche Reaktionen gewesen. Jetzt aus meinem Umfeld, die sind nicht so erstaunt gewesen, weil sie mich langsam kennen und wissen, sie müssen gar nicht mehr sagen, ich mache es sowieso. Ja, und bei der Kollegin, die sie glaube ich, schon ein bisschen erstaunt gewesen im Umfeld, weil sie noch nie so weg ist gegangen und die erste grosse Reise und dann noch gerade mit mir. Das hat, glaube ich, vor allem auch die Eltern schon ein bisschen verunsichert.
Anja Reichenbach hat jetzt gesagt, ja, die anderen sind nicht erstaunt gewesen, weil ich mache es sowieso. Tut ihr mit so etwas im DO, wollt ihr etwas beweisen?
Nein, ich glaube, es ist nicht ein Beweis. Ich will mein Leben leben und ich will machen, was ich will und meine Träume verwirklichen. Und dazu gehört auch Reisen. Und nur weil ich jetzt eine Sehbehinderung habe, will ich mich nicht einschränken.
Wie ist denn das überhaupt möglich für uns Sehende, eben, wenn ich vorher schon gesagt habe, absolut unvorstellbar, wenn man sich dann doch orientieren kann? Schon allein am Flughafen mal das ja noch gehen, da gibt es Hilfen, aber nachher hier im Outback und was es alles gibt in dem Australien.
Ja, ich glaube, man kann sich einfach arrangieren. Also klar, man ist auch immer wieder angewiesen auf Leute. Und man trifft ja immer wieder Leute. Man ist nie allein auf Reisen. Und wir haben es einfach auch so gemacht, dass man zum Teil, gerade im Outback, muss man sowieso geführte Touren machen, wenn man nicht selber Auto fahren kann. Was in unserem Fall ja so ist. Und dann haben wir sicher eine Gruppe angeschlossen und sind so durch die Wüste gezogen.
Gut, das ist jetzt die einfache Geschichte. Aber die andere Geschichte ist, wenn man vielleicht in einer Stadt unterwegs ist und ein Hotel muss suchen.
Ja. Das ist dann wiederum andere Sache. Aber auch dort, einfach mal drauf los. Wir haben meistens so ein bisschen gewusst, ungefähr wo durch, haben vielleicht noch im Internet recherchiert.
Also im Internet recherchiert und das irgendwie können fühlen, oder wie?
Ja, also die Kollegin hat ihren Computer dabei gehabt mit JAWS, also eine Sprachausgabe. Und dann sind wir natürlich ins Internet gekommen, haben unsere Informationen können nehmen. Und eben, dann sind wir drauf los und haben halt Leute gefragt und gefragt, auf welchen Bus müssen wir. Wo in Australien ist ein Busfahrer noch so etwas Heikles, wo man gerne muss die Hand rausheben, wenn man einen Bus sieht.
Ja, aber die sieht ja den nicht.
Genau. Und dann kann es halt sein, dass man einfach 2 Stunden an einer Busstation wartet, weil man einfach jedes Mal den Bus verpasst.
Also, die hätten einfach gut müssen hören, wenn etwas fest gerührt hat, dass das möglicherweise ein Bus ist. Hat er auch ein Lastwagen sein.
Ja. Also einmal haben wir wirklich Pech gehabt, haben wir es einfach immer zu spät gemerkt und dann sind wir einfach gehockt und der Tag ist vorbei. Ja.
Also so Pannen gehören natürlich dann auch zu solchen Reisen, oder?
Ja, also ich würde es nicht unbedingt mal als Pannen bezeichnen, es ist einfach, es gehört einfach dazu und man kommt nur so zum Ziel.
Und das sind nachher auch Momente, so wie ich euch jetzt zumindest erlebe, wo ihr selber auch darüber schmunzeln könnt.
Ja, sicher. Also, wir haben recht lustige Sachen erlebt und da muss man einfach auch darüber lachen, dass man es überhaupt glaube ich, auch so nehmen kann. Sonst würde man es ja gar nicht machen.
Habt ihr ein Beispiel?
Ja, also so das klassische Beispiel ist halt wirklich die Sache mit dieser Parkinsel oder mit dieser Strasseninsel. An meinem Geburtstag haben wir auch ein Picknick in einem Park. Wir haben nach langem...
Wo ist das gewesen?
In Perth. Mhm. Hat so Kings Park heisst er, glaube ich. Haben wir gehen und dann sind wir einkaufen, das war schon ein Krampf gewesen. Dann haben wir den Bus gesucht, dann haben wir den mal gefunden, dann sind wir dort angekommen.
Wenn er dann mal gekommen ist,
genau,
oder ob man
gerade
zufälligerweise
die Hand
rausgestreckt hat, bravo.
Und nachher sind wir dort angelangt und es hat Wiese gehabt und wir haben gedacht, ja Wiese und Bäume und das muss ja fast ein Park sein. Und sind wir abgehockt, haben das Picknick ausgepackt und ich hatte schon gerne gedacht, das ist ein bisschen laut hier und die Autos gehören gerne und so. Also irgendetwas stimmt, glaube ich, nicht. Und wir haben das genossen und sind dann heim und am Tag später haben wir herausgefunden, dass wir eben nicht im Park waren, sondern nur vordran bei der Strasse, so auf einer Insel gehockt.
Also auf einer Verkehrsinsel?
Ja, ungefähr so, genau.
Wo die picknicken.
Genau.
Haben. Aber die haben das Gefühl gehabt, ihr seid im Park.
Ja, weil
das
wir
ist
haben
Wiesen
gespürt,
zählt,
genau, und Bäume gespürt und das hat uns gelenkt, ja.
Und ein paar Vögel sind vielleicht auch noch durchgeflogen.
Genau.
Ihr seid jetzt rund eine halbe Stunde hier in diesem Raum, in diesem Studio. Was könnt ihr von hier wahrnehmen? Oder sogar anders gefragt, was seht ihr in Anführungsstrichen?
Das ist noch schwer zu sagen. Also ich sehe vor allem so Kontraste. Also ich sehe schon auch eben einen weißen Tisch oder dann hinten eine Wand.
Einen weißen Tisch seht ihr, einfach weil es hell ist.
Also ja, für mich ist es einfach hell. Ja, es könnte vielleicht auch beige oder grau oder so
sein.
Ja. Und dann hinten sehe ich natürlich die Wand, die dunkel ist und etwas Leuchtiges, was dran ist. So Sachen sehe ich schon. Bei mir ist es oft auch so, dass ich ja früher relativ gut gesehen und dadurch relativ viele Erinnerungen. Und wenn ich jetzt etwas würde anschauen, zum Beispiel die Tastatur, dann würde ich sie plötzlich einfach sehen, wo ich mir das wie aus der Erinnerung auch zusammenbasteln kann. Aber wenn
also
das
ist ein Teil, wenn ich unterbreche, ein Teil ist Erinnerung und ein Teil ist wirklich etwas gesehen und das wird dann nachher miteinander kombiniert.
Genau, also ich habe das Gefühl, ich mache das oft so, weil manchmal habe ich das Gefühl, es ist etwas sehr abstrakt und wenn ich es nachher spüre oder anschaue oder mir jemand das erklärt, dann fange ich es plötzlich an zu sehen.
Anja Reichenbach, ihr seid schon als Kind sehbehindert gewesen, also so auf die Welt gekommen, wegen einer Erbkrankheit. Wie habt ihr das erlebt als Kind? Also vielleicht auch in der Schule. Also habt ihr wahrscheinlich ganz, ganz dicke Brillen müssen tragen, so mit Flaschenböden, wie man so salopp sagt.
Genau, ja, Brillen hatte ich und Riesenbücher hatte ich. Spezialpult.
Also Riesenbücher mit ganz grossen Buchstaben drin.
Ja, und natürlich halt auch ein grosses Blatt. Und die sind dann so speziell gebunden worden und recht umständlich. Aber für mich ist das eigentlich immer normal gewesen, weil ich habe nichts anderes kennt. Ich bin mit dem aufgewachsen, habe immer gewusst, was ich für eine Krankheit habe, wie die verlaufen können.
Und die verlauft so, dass ihr irgendwann ganz blind sein könnt?
Ja, es ist eine Option. Es gibt ja immer wieder neue Verläufe, also Ergebnisse in der Forschung. Aber man geht davon aus, oder einfach die Ärzte das so... beurteilen.
Wie schwierig ist das für euch, zu wissen, dass es zu der vollständigen Erblindung kann kommen kann?
Ja, für mich tut mich gar nicht so. Also, es ist mir bewusst und ich weiss eben, was kann sein oder was auch nicht kann sein. Aber es gehört einfach zu mir und ich kenne nichts anderes. Und ich denke, ich habe jetzt ein gutes Leben, ich habe früher ein gutes Leben gehabt und ich werde auch ein gutes Leben haben, wenn ich nichts mehr sehe. Man muss sich einfach anpassen und dann hängt das nicht damit zusammen, ob man sieht oder nicht.
Euren Alltag heute, Anja Reichenbach, spielt sich der vorwiegend mit Kontakt mit anderen Sehbehinderten und Blinden ab?
Nein, also es ist gemischt mittlerweile. Früher hatte ich wirklich nur sehende Leute um mich herum, meine Freunde, halt vor Schule, vor Ausbildung. Ich habe eigentlich auch nicht so viel damit zu tun haben mit Sehbehinderung und Blindheit. Mittlerweile habe ich vereinzelt...
Entschuldigung, du musst dich schon noch fragen, warum hat er nichts zu tun haben mit dem?
Ja, weil ich mich nie so wie gesehen habe. Also für mich ist schon wie, ich habe gewusst, was ich habe und dass ich nicht gut sehe, aber ich war immer so in einem nicht behinderten Umfeld gewesen. Und dadurch habe ich mich auch nicht so mit mir und dieser Krankheit auseinandergesetzt. Und habe dann gefunden, ja, dass ich bin da und die anderen sind dort. Und mittlerweile habe ich halt, ja, mit dem auseinandergesetzt und gemerkt, was es für Auswirkungen hat. Und habe mich dann auch mehr mit Menschen mit einer Sehbehinderung auseinandergesetzt und dadurch sind Freundschaften entstanden.
In eurem Alltag vielleicht noch kurz, wie sieht der aus beruflich? Ihr habt die Ausbildung angesprochen, was macht ihr beruflich?
Genau, also ich habe eine Ausbildung gemacht als Sozialagogin. Das ist in Betreuung von verschiedenen Menschen mit Behinderung, Betagte oder jugendliche Kinder. Und dann habe ich jetzt den Job gewechselt. Ich arbeite in der Projektleitung im Integrationsbereich für Menschen mit und ohne Behinderung.
Habt ihr den Job gewechselt, weil das schwierig war?
Ja, es hat verschiedene Gründe gehabt. Einerseits, klar, es waren gewisse Schwierigkeiten, gerade im pflegerischen Bereich. Andererseits habe ich ein Jobangebot bekommen. Gefunden, das entspricht mir total, gerade Integration und so. Und es war wirklich auch schwierig, einen Job zu finden in meinem Bereich.
Anja Reichenbach, schön, dass ihr zusammen mit dem Nuga, eurem Hund, hierher gekommen seid, der euch hierher geführt hat. Ich freue mich, dass ihr die ganzen zwei Stunden bei uns bleibt. Wir werden über das Schaffen und um Integration dann auch noch genauer ein bisschen ins Gespräch kommen. Zuerst machen wir jetzt mal einen Blick zurück in die Zeit. Vor 100 Jahren haben Blinde in der Schweiz angefangen, sich selber zu unterstützen und für ihre Anliegen selber einzustehen. Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband ist dann gegründet worden. Eine Selbsthilfeorganisation, die heute stolz sein kann auf seine Leistungen. Was man im Verband in diesen 100 Jahren erreicht hat, darüber erfahren wir mehr in ein paar wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Picture perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone, 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me, it happens all the time. It's a quarter after one, I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without, I just need you now.
Shadow whiskey, can't stop looking at the door. Wishing you come sweeping in the way you did before.
And I wonder if I ever cross your mind.
For me, it happens all the time.
It's a quarter after one, I'm a little drunk and I need you now. I said I wouldn't call but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without, I just need you now. Guess I'd rather hurt than feel nothing at all. It's a quarter after one, I'm all alone and I need you now.
And I said I wouldn't call, but I'm a little drunk and I need you.
fellow serenade. Such were the plans I'd made. For she was a lady and I was a dreamer, with only words to trade. You know that I was born for a night like this, warmed by a stolen kiss. For I was lonely, and she was lonely. Ride, come on baby, ride. Let me make your dreams come true. I'll sing my song. Let me sing my serenade. Such were the plans I'd made. But she was a lady as deep as the river, and through the night we stayed. And in my way I loved her as none before, loved her with words and more. But she was lonely, and I was lonely. Ride, come on baby, ride. Let me make your dreams come true. I'll sing my song. Let me sing my song. Let me make it warm.
Wir probieren heute Einblick überzukommen ins Leben von Sehbehinderten und Blingen im Treffpunkt auf DRS1. Vor 100 Jahren haben die Blingen noch ganz eine andere Stellung gehabt in unserer Gesellschaft. Aus heutiger Sicht ein sehr trauriges Kapitel. Betroffene haben sich dann zumal aber auch zusammengetan und einen Verband gegründet. Dieses Jahr feiert der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband das 100-Jahr Jubiläum. Wir wollen an dieser Stelle mal nachfragen, was in diesen 100 Jahren ist natürlich so wirklich im Zeitraffertempo. Mein nächster Gast war langjähriger Geschäftsführer von diesem Verband. Der Mann, der uns auch schon auf die Stadtführung vorher, ganz am Anfang von der Sendung, mitgenommen hat. Jetzt ist er hier live im Studio. Guten Morgen, Urs Kaiser.
Guten Morgen, Herr Fohler.
Wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen, also wir müssen ja vielleicht nicht ganze 100 Jahre zurückgehen, da könnt ihr ja auch nicht aus Erfahrung reden, aber ganz früher, was haben sehbehinderte Blinde vor so vielen Jahr für eine Stellung gehabt in unserer Gesellschaft?
Also ob sie jetzt denn so traurig sind, das kann ich nicht sagen. Auf alle Fälle ist ihre Situation noch ganz anders gewesen. Sie ist bereits weitgehend durch materielle Not, durch Bevormundung und auch zum Teil durch Ausgrenzung. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich ein Blindenverband gegründet hat, unser Blindenverband gegründet hat vor 100 Jahren und die blinden Leute sich vor allem um die Sachen eingesetzt haben. Sie haben zum Beispiel auch dafür sich eingesetzt, dass den blinden Leuten in den Blindenheimen Ausschlüsse abgegeben werden. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass in der Werkstatt bessere Löhne kommen. Und schon früher ist eben die berufliche Situation wichtig gewesen, weil dann jetzt noch keinen AHV gegeben, geschweige denn einen IV. Und die Leute sind darauf angewiesen gewesen, dass sie irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen konnten. Und die meisten haben das gemacht durch die klassischen Bindehandwerke, durch das Korben, durch das Sesselflechten und das in geschützten Werkstätten. Es hat natürlich früher schon immer Leute gegeben, die außerordentliche Fähigkeiten gegeben haben, die Organisten, es gibt in Paris ganz berühmte blinde Organisten oder Musiker und Denker, es hat es immer auch gegeben. Aber der Grossteil der Leute ist sicher in materieller Armut gelebt und relativ isoliert.
Und die Selbsthilfeorganisation, die von Betroffenen gegründet worden ist, was hat die denn ausgelöst für Reaktionen oder auch auf was für Meilensteine kann man heute besonders stolz sein?
Also Meilensteine waren sicher, dass der Verband sich eingesetzt hat für die Mobilität, für die Verkehrssicherheit. Er hat zum Beispiel die weissen Stöcke, die auch wie die Blindenschrift aus Frankreich kamen, ursprünglich in den 30er Jahren in der Schweiz eingeführt. Und dafür gesorgt, dass sie in die Verkehrsregelverordnung aufgenommen worden sind und heute den blinden Menschen im Strassenverkehr Vortritt geben. Also das war immer ein grosses Anliegen gewesen, die Verkehrssicherheit. Dann hat er schon gleich mal eine Berufsberatungs- und Eingliederungsstelle geschaffen, um eben die beruflichen Möglichkeiten zu fördern. Und er hat, weil viele Leute aus der Krankenkasse dann noch ausgeschlossen waren damals, eine eigene Krankenkasse gegründet, um eben auch den blinden Menschen die Sicherheit können zu geben. Das waren die in den Ursprüngen mal die Meilensteine.
Das ist es so gewesen, dass blinde Sehbehinderte vor Krankenkassen ausgeschlossen waren?
Das ist so gewesen, ja, weil es einfach geheißen hat, das käme zu teuer, das gäbe Folgekosten, das sind Vorbehalte gewesen, ja. Das ist jetzt nicht mehr so, jetzt ist es obligatorisch, was die Grundversicherung muss jetzt alle Menschen aufnehmen.
Dir, Urs Kaiser, hat der Verband im Wesentlichen in eurer Zeit auch professionalisiert. Wie kann heute jetzt eine Hilfe zur Selbsthilfe geboten werden? Was für Unterstützung macht der Verband im Wesentlichen?
Also ein weiterer Meilenstein ist natürlich die Schaffung von der Invalidenversicherung, die unser Verband im Vorfeld auch mitgeholfen hat. Und der hat die IV hat natürlich nachher das ganze Hilfe an behinderte Menschen ganz wesentlich prägt und unterstützt. Und dann, am Anfang war ja die Selbsthilfe allein gewesen. Das heisst, die Betroffenen haben sich zusammengeschlossen und dann gegenseitig Hilfe zugesprochen und haben sich gemeinsam gewehrt für ihre Anliegen. Und in den 60er Jahren hat man dann angefangen, 70er Jahren professionelle Dienste aufzubauen, mehr Beratungsstellen aufzubauen, wo Fachleute nachher verschiedene Hilfen den Sehbehinderten anboten haben. Das geht vom Lehren mit dem weissen Stock sich zu orientieren, über im Haushalt wieder sich zwingen, die Hilfsmittel alle einzusetzen, wo heute sehr komplex sind, Lesen, Schreibgeräte und so weiter. Und daneben hat man das Bildungsangebot erweitert. Man hat Kurse angeboten für die blinden und sehbehinderten Mitglieder und Nichtmitglieder, die sie allerhand gelernt haben für die Alltagsbewältigung, für die Integration. Man hat den Zugang zur Information gefördert mit sehr stark elektronischen Hilfsmitteln und der Umgang mit denen, wo ja, weil Blindheit ist ja eine Informationsbehinderung in erster Linie, hat man gefördert, mit EDV-Beratungsstellen aufgebaut, mit einem eigenen Bildungs- und Ferienzentrum im Berner Oberland geschaffen. Also, ich kann noch viel aufzählen, aber das tut die Leute nicht langweilig.
Also, wir reden ja von 100 Jahren, gell? Da ist also etwas gegangen.
Es ist etwas gegangen, ja, in dieser Zeit.
Ich möchte noch schnell etwas wissen von euch persönlich. Also, ihr habt jetzt vorher auch die Anja mitbekommen, die von ihrer Australienreise geredet hat. Wenn ihr jetzt zurückdenkt an eure Zeit, an eure Jugend, Herr Kaiser, wachsen, junge Sehbehinderte und Blinde heute anders auf als zu eurer Zeit?
Das ist so, ja. Zu meiner Zeit war es selbstverständlich, dass Leute so schlecht sehen wie ich. Ich habe dann noch gesehen, jetzt sehe ich nichts mehr, in einer Blindenschule aufgewachsen sind. Heute ist in der Regel, dass Leute so schlecht sehen, also Kinder, die schlecht sehen, integriert beschult werden. Das hat grosse Vorteile. Es gibt dann aber immer noch spezialisierte Schulen. Und so, es gibt auch Mischformen. Der Nachteil ist vielleicht der eben, dass die Leute nachher nicht mehr in Kontakt kommen mit den anderen blinden Menschen und durch das nicht mehr. Vieles, was bei uns einfach selbstverständlich war, was man weitergegeben hat von Mensch zu Mensch, geht so verloren. Und so kommen sie relativ spät. Wir haben es gehört bei der Anja, sie ist erst relativ spät zur Selbsthilfe geraten. Einfach, wenn man von davon merken, da und da sind Barrieren, da und da sollte man doch etwas machen, da und da sollte man etwas unternehmen, dann sind die Leute reif für die Selbsthilfe. Und vielleicht etwas, was mir noch geblieben ist von der Anja. Sie hat gesagt, sie will ihre Träume verwirklichen. Und das ist eigentlich heute immer noch eine Motivation, um in Verband zu kommen. Wir wollen miteinander unsere Träume verwirklichen.
Wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt heutzutage. Auch für uns Sehende macht das immer wie schneller, immer ein grösseres Tempo. Wie erlebt ihr das, wo eben nichts sieht von der Welt, Herr Kaiser, die Schnelllebigkeit?
Das ist in der Tat eine grosse Herausforderung. Weil der Vorteil, wenn man nichts sieht, ist, man lernt etwas und lernt es auswendig und dann kann man es machen. Und das, was heute alles so schnell ändert, muss man sich immer wieder umstellen. Und das wissen alle Leute, ältere Menschen, die gut sehen und auch andere, dass das Umstellen immer ist wieder etwas anderes. Kaum ein halbes Jahr ist etwas gleich. Das erfordert sehr viel Konzentration, Kraft und immer wieder aufs Neue den Mut zu probieren. Und da ist eben auch wichtig, dass man die entsprechenden Hilfe und Unterstützungen und Hilfsmittel dabei hat.
Und da gibt es ja allerhand Hilfsmittel. Ihr habt schon ein paar angesprochen. Ein ganz wesentlicher Punkt ist heutzutage so die Computertechnologie. Ich habe vor der Sendung schnell gefragt, was ist für Zeit? Habt ihr da schnell auf eure Uhr gedrückt und habt können hören, was für Zeit ist? Das ist nur ein kleines Beispiel. Wir möchten schnell Einblick bekommen in all die kleinen Hilfsmittel in eurem Alltag in ein paar wenigen Augenblick hier im Treffpunkt auf dem Max.
Und als er das erste Mal hat gesehen, sich verliebt hat in sie, hat er gehofft, dass er gleich nicht mehr allein wird sein. So wie sie ihn hat visiert, hat er sofort kapiert. Er hat nicht lange überlegt, ist zu ihr hergegangen, hat gefragt, sag, bist du allein? Er wollte springen dich heim. So wie die Geschichte damals angefangen hat, so schnell ist sie jetzt wieder zu Ende. Sie haben 3-4 Monate jeden Tag verschiedene Nacht miteinander verbracht. Sie haben gehofft, dass das, was sie zwei haben, ewig so wird sein. Doch die Ewigkeit haben sie gleich gemerkt, ist so schnell vorbei. Zuerst haben sie mal eine Pause gemacht, nachher haben sie noch mal geschaut. Er hat noch wollen, sie hat nicht, drum haben sie sich getrennt. Wenn's Nacht halben die Träume sich kommen, wie alles angefangen hat, hat er gehofft, es wird wieder so wie dann. Und als er das erste Mal hat gesehen, so verliebt hat in sie, hat er gehofft, dass er gleich nicht mehr allein wird sein. So wie sie ihn hat visiert, hat er sofort kapiert. Er hat nicht lange überlegt, ist zu ihr hergegangen. Sag, bist du allein? Er will springen dich heim. Für sie ist er Vergangenheit, sie hat schon lange einen anderen gehabt. Mit ihm hat sie es fast ein Jahr verdreht, nachher hat sie ihn verloren. Als er von dem erfahren hat, hat er wieder Hoffnung gehabt. Sie hat sich ab ihm höchstens genervt, er hat gemeint, sie liebt ihn noch. Seine Freunde haben sich manchmal angelost, haben gesagt, sie sind endlich ein. Das ist nicht die, die zu dir passt, darum lass ihn endlich los. Nur er hat von dem nichts wollen wissen, hat weiter für sie geschwärmt. Er hat gehofft, es wird wieder so wie dann. Und als er das erste Mal hat gesehen, so verliebt hat die See. Dass er gleich nicht mehr allein wird sein, so wie sie ihn hat visiert, hat er sofort kapiert. Er hat nicht lange überlegt, ist zu ihr hergegangen, hat gefragt, sag, bist du allein? Er will springen dich heim. Neulich in der gleichen Bar, wie vor ungefähr 2 Jahren. Sie steht allein, dann ist er irgendwo in den Leuten. Als er sich umdreht, wieder zu ihr schaut, sieht er gerade wie ein Typ auf sie zugeht. Sein Anspruch mit ihr flirtet und das ihm schöne Augen macht. Und als er sie das erste Mal hat gesehen, so verliebt hat in sie, hat er gehofft, dass er gleich nicht mehr allein wird sein, so wie sie ihn hat visiert. Hat er sofort kapiert. Er hat nicht lange überlegt, ist zu ihr hergegangen. Und als er das erste Mal hat gesehen, so verliebt hat die See, hat er gehofft, dass er gleich nicht mehr allein wird sein, so wie sie ihn hat.
improvisiert.
Als er das erste Mal hat gesehen, den Titel von der Luft im Treffpunkt auf DRS1. Meine heutigen Gäste sind sehbehindert und blind und sie stellen uns ein bisschen ihren Alltag näher vor. Herr Kaiser, was haben wir jetzt für Zeit? Ich könnte hier einfach schnell aufs Knöpfchen drücken. 9:54 Uhr und jetzt habe ich gerade eine Verkehrsmeldung. Verkehrsinfo DRS von 9:54 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel Richtung Norden wieder offen und normal befahrbar. Eben, wir sind bei den verschiedensten Hilfsmitteln. Anja Reichenbach, Blindenstock können alle. Die Computerwelt ist natürlich, das habt ihr in eurer Geschichte von Australien schon angesprochen, ganz ein wichtiger Punkt. Wie wichtig ist der Computer in eurem Alltag?
Ja, für mich ist es sehr wichtig, weil ich arbeite jeden Tag am Computer. Das ist meine Arbeit. Und dank der Zugänglichkeit kann ich eben arbeiten und auch im gleichen Tempo wie die anderen. Wobei ich eben mit Vergrößerung arbeite und eher weniger mit Sprache.
Jetzt haben wir ja aber auch eine Welt, die voller Touchscreen ist, wo man einfach am Bildschirm anlängen kann. Und das ist ja für euch Blinde, Herr Kaiser, eigentlich nicht möglich, weil die spüren ja dort nichts, weil alles nur glatt ist.
Das haben wir bis vor kurzem auch gemeint.
Ihr könnt also kein iPhone brauchen?
Ne? Ja, ein iPhone, doch.
Ja, wie spürt ihr die Fältchen?
Das ist eben ganz clever gemacht. Das iPhone hat eine Sprachausgabe eingebaut, die heißt VoiceOver. Das ist schon dabei, wenn man ein iPhone kauft, bei allen zusammen. Und dann, wenn wir mit dem Finger über die Oberfläche fahren, dann sagt es mir, was für ein Icon drunter ist. Und dann kann ich doppelklicken drauf und das so auslösen. Und so kann ich auch SMS schreiben, Nummern einstellen und all die Apps.
Es braucht einfach vielleicht ein bisschen mehr Zeit, oder?
Vor allem am Anfang, bis man es ein bisschen zweckfindet, darf man es nicht stressen.
Ich gehe mal davon aus, dass ihr natürlich unter Sehbehindert und Blinden auch richtige Technologie-Freaks geworden seid. He? Schon? Ja, also wenn ich euch so höre reden, Herr Kaiser.
Also es ist schon so, und ich darf nicht vergessen, dass nicht alle Leute, die schlecht oder nichts sehen, eben so technologiebegabt sind. Für mich ist das schon etwas Wichtiges. Aber generell ist es natürlich so, dass man probiert, die fehlende Information irgendwie zu ersetzen. Und da ist natürlich die Sprache ganz etwas Wichtiges. Und darum sind viele von unseren Geräten sprechend.
Ihr habt hier auch so ein Gerät noch mit dabei, das nennt sich Milestone. Auch Tanja hat so eins. Können wir das ganz kurz noch demonstrieren, was das denn kann, was das für euch im Alltag bedeutet?
Das ist so ein kleines Gerät, das hat den Fuß platt und das ist so ein, wirklich eine Tausendsassa, kann man sagen. Das kann zum Beispiel Speakout. Da kann ich Etiketten selber beschriften, wo dann ein Tag drauf hat und ich kann zum Beispiel den Wein anschreiben oder Konserven oder was es auch immer ist.
Audio.
Da kann ich verschiedene Sachen hören. Ich kann Notizen machen, Post-it-Zettel und so weiter.
Bücher,
da kann ich Bücher hören.
Es da gibt mir jetzt auch etwas hören gerade.
Ja, zum Beispiel habe ich ein Buch drauf.
Da verfolgt er ehrgeizige Reformpläne. Er will neue Häuser für die Schwarzen bauen.
Ja, da könnt ihr hier zurücklehnen und einfach zuhören, weil da jetzt die Stimme euch das Buch vorlässt.
Das ist das Wallander-Buch von Afrika, das ich hier höre. Und das ist sehr das ist professionell gelesen. Und das ist etwas, was eigentlich fast alle blind und sehbehinderte Leute nutzen die.
Ich glaube, wir müssen hier noch ein paar andere Hilfsmittel ein bisschen später in der Sendung auch noch vorstellen. Das ist nämlich eine spannende Sache. Einblick in den Alltag von Sehbehinderten und blinden Leuten heute im Treffpunkt hier auf DRS1. Und nach den 10 Nachrichten schauen wir mal in den Berufsalltag von einem Betroffenen, wie ein Rezeptionist, der nichts sieht, seinen Alltag meistert, gerade anfangs nächste Stunde. DRS1, das ist der Treffpunkt mit dem Dani Forler. Meine Gäste heute haben alle etwas Gemeinsames. Sie sehen die Welt nicht über die Augen, weil sie sehbehindert oder ganz blind sind. Nehmen sie die Umgebung eben mit anderen Sinn wahr. Für uns Sehende schwierig zu verstehen, wie das so geht, zum Beispiel im Berufsalltag. Ein konkretes Beispiel, wie ein betroffener Rezeptionist seinen Alltag meistert, erfahren wir gerade nach dem Marc Lavoine.
La bouche marmonne, la chanson des feuilles mortes. Ma mère n'est pas coupable, l'humeur qui m'accable, mes tortures de la sorte. Et passe les nuages, ne demeure que le ciel. Et cette larme sur mon visage est éternelle.
belle saison, je le savais bien sûr. Mais le coup fait trop mal, comme un pauvre animal, je lèche mes blessures et passe les nuages. Le dicton je le connais, mais cette larme sur mon visage coule à jamais. Passe les nuages, tes beaux yeux restent secs, et cette larme sera le gage de notre échec.
Im Treffpunkt auf dem Eis haben wir heute die Gelegenheit, unsere Welt aus dem Alltag von Sehbehinderten und Blinden mit überzukommen. Auch wenn es den Blinden- und Sehbehindertenverband schon seit 100 Jahren gibt und viel Aufklärung ist betrieben worden, auch heute ist es für uns Sehende immer wieder schwer vorstellbar, wie zum Beispiel ein Berufsalltag soll funktionieren, ohne dass man etwas sieht. Ein Beispiel, wie das eben funktioniert, bringt uns jetzt zum Toni Gassmann. Er arbeitet als Rezeptionist bei der Sehbehindertenhilfe Basel. Und wie er seinen Alltag meistert, das fragen wir ihn jetzt gerade am Telefon. Noch einen guten Morgen, Toni Gassmann.
Guten Morgen, Herr Voller.
Ihr habt mir gesagt, ihr wüsstet eigentlich gar nicht recht, ob ihr blind seid oder doch noch etwas seht. Wie ist das möglich?
Ja, das ist eben... Ich habe vorher schon ein bisschen mehr gehört und es geht mir gleich wie in der Frau Reichenbach oder Reichenbach, ich weiß den Namen
nicht genau. Reichenbach, sagen wir ja.
Und es ist wirklich so, die Ärzte sagen mir eigentlich, ich sei funktionell blind. Das heisst, das, was ich noch irgendwie wahrnehme, kann ich nicht auswerten. Aber wenn mir irgendjemand etwas erklärt oder wenn ich irgendwie in einem Raum bin und ich irgendeine Vorstellung habe, habe ich einfach das Gefühl, ich sehe, obwohl das nicht so ist.
Aber gut für euch, wenn ihr dann so auch eine Orientierungshilfe habt. Ich möchte mit euch jetzt mal ein bisschen besprechen, wie der Alltag bei euch funktioniert als Rezeptionist. Also bei euch geht am Morgen ja auch, wie bei uns reinst der Wecker ab, irgendwo muss man aufstehen. Dann gibt es ein paar Hürden im Alltag. Wie geht ihr denn zum Beispiel zum Haus aus und auf einen Arbeitsplatz?
Also ich habe das Glück, dass ich den Arbeitsweg mit meiner Frau kann machen. Sie hat den gleichen Weg bis auf Basel am Bahnhof. Und nachher von Basel weg. Also zuerst nehmen wir das Postauto und dann den Zug auf Basel. Und dann je nach Lust und Laune und Wetter gehe ich mit meinem Hund zu Fuß bis in die Breite runter. Oder ich nehme dann halt das Tram und steige am ersten Platz um und fahre runter. Um 7:30 mache ich mal einfach den Schalter auf und Telefon und Computer starten. Und das Wichtigste kommt dann einfach mal so viele Informationen einholen, die ich noch habe.
Also dann bis jetzt, Herr Gassmann, wenn ich da schnell unterbreche, Entschuldigung, bis jetzt tönt euch ein Alltag genau gleich wie meinen, oder? Also, ihr habt eigentlich noch gar keine Hürden beschrieben. Könnt ihr uns vielleicht kurz beschreiben, wie der euer Arbeitsplatz aussieht, wie der ausgerüstet ist?
Also, mein Arbeitsplatz hat eine sogenannte Braillezeile und eine Sprachausgabe. ich sehe nichts mehr, was auf dem Bildschirm ist. Und die Braille-Ziele zeigt mir eigentlich den Bildschirminhalt mehr oder weniger perfekt an. Es gibt einfach Programme, die sind relativ kompliziert für das System, wo wir arbeiten damit. Und da muss man halt manchmal einfach Blindflüge machen. Mhm. Also man muss einfach wissen, vom Bildschirm zum Beispiel, wo ist welches Icon zum draufklicken, damit man auf die entsprechenden Informationen kommen. Aber vieles kann man natürlich auch mit Tastenkombinationen machen.
Und dann seid ihr wahrscheinlich auch viel noch am Telefon als Rezeptionist, oder?
Ja, das ist eigentlich schon nebst dem Schalter mein Hauptbrot, wo ich das Telefon nehme. Und es ist einerseits, kann man sagen, ja, richtig Telefon nicht, aber die Anliegen eigentlich von den Leuten so kompliziert, dass ich die meistens nicht in einer halben, in einer 30 Sekunden oder so kann bearbeiten. Oftmals muss man sehr lang zulassen, bis man überhaupt merkt, um was dass es geht, und dann überlegen, oh, wer ist jetzt zuständig und ist denn der gerade vielleicht nicht da, und ja, dann muss man manchmal, gehen wir den Pause halt ein bisschen.
Toni Gassmann, wenn ihr jetzt am Schalter tätig seid, ihr habt gesagt, ihr tut am Morgen den Schalter auf, ich weiss nicht, ob ihr alleine dort seid, wie gut gehört ihr denn, ob jetzt jemand kommt, ob jemand im Raum ist?
Also ich habe einerseits, höre ich die Schiebtüren, die hinter mir, die ist so hinter einem dünnen Glaswändchen.
Mhm.
Dann höre ich die Schiebtüren auf und zu und dann weiss ich schon mal, aha, aufpassen. Und wenn jemand zu mir an den Schalter kommt, das ist etwa 2 Meter neben der Schiebtür, dann ist ein Bewegungsmelder, der dann eine Klingeln auslöst. Da weiss ich, ah, jetzt ist jemand da. Wobei meistens ist es ein Fehlalarm, dass wenn sie die Kurve zu eng nehmen um den Schalter herum, dann geht er die auch wieder ab.
Seid ihr ein bisschen weit auch von anderen Kollegen abhängig, dass sie euch irgendwie etwas erklären?
Ja, ohne das funktioniert es nicht. Das ist so wichtig, dass man einfach mal schnell kann und sagen, du, was ist das? Oder, du kannst mir schnell schauen, oder wenn ich irgendeine Anmeldung muss unterschreiben muss, den Begleitbrief oder so, dann einfach schnell sagen, du, bin ich da der Richtige oder so. Und, ja.
Wie wichtig ist euch am Arbeitsplatz eine ganz klare Ordnung, damit ihr auch alles wieder findet?
Wäre eigentlich schon wichtig.
Wäre, hä?
Aber ich bin selber nicht so perfekt Ordnungsmensch.
Aber die anderen Kollegen müssen diszipliniert sein gegenüber euch?
Schon noch, ja. Also es ist schwierig, wenn irgendjemand ein Blatt hinlegt und ich weiss nicht, um was es geht. Ist es wichtig, ist es nicht wichtig? Ist es einfach irgendetwas runtergeht, wo die Putzfrau hingelegt hat oder wer hat es hingelegt? Ich sehe das Kürzel nicht, wo drauf steht oder so. Das ist dann auch manchmal ein bisschen mühsam, aber dann nimmt man es halt und spaziert zu jemandem und fragt, du, was ist das?
Aber dann könnt ihr das auch einscannen durch so ein Maschinchen lassen, dass ihr es nachher könnt fühlen, oder?
Ja, aber so einfach, wie das jetzt gerade tönt, ist es eben nicht. Man muss das erst einmal Programm starten, dann geht das eine Zeit, bis das überhaupt parat ist. Nachher legt man das rein, dann wird es eingescannt, dann wird es umgewandelt und dann fängt man an zu lesen. Und dann merkt man erst, wenn es zum Beispiel ganz ein einfacher Brief ist, ist das kein Problem, dann kann man das gerade schnell lesen und so. Wenn das aber plötzlich Spalten und Tabellen hat, dann wird es dann schon sehr problematisch mit dem Lesen.
Das also aus dem Alltag von Toni Gassmann als Rezeptionist. Wenn es dem mal Feuer oben gegeben hat, Herr Gassmann, fängt die Freizeit für euch an. Ja. Ihr habt mir vorhin gesagt, ihr würdet sehr gerne kochen in eurer Freizeit. Das müsst ihr vielleicht gleich auch noch schnell mir erklären. Also zum Beispiel rüsten und so. Ist das jetzt, wie macht ihr das?
Ich nehme einen Avis ein. Ich nehme den einfach zwischen Daumen und Zeigefinger. Und
das ist eine richtige blöde Frage mit anderen Worten.
Und fahre mit dem Sparscheller drüber, bis es sauber ist. Nein, es gibt schon ein Trick. Ich drehe es dann halt einfach zum Beispiel gegen mich, dass ich mit dem Daumen schnell kontrollieren kann, ob es dann schon sauber ist oder ob es noch Streifen drauf hat. Oder? Mhm. Aber es geht dann halt statt mit dem Auge schauen, ob es sauber ist und ich es halt mit dem Daumen schnell kontrolliere. Oder wenn ein Rüebli zum Beispiel, wenn sie vom dicken Ende zum dünnen schälen, dann müssen sie das dünne gar nicht kontrollieren, weil das ist eigentlich schon rein physikalisch schon gegeben, dass das sauber ist. Oder?
Toni Gassmann, eine Frage noch zum Schluss. Ja. Ihr arbeitet jetzt als Rezeptionist bei der Sehbehindertenhilfe in Basel.
Ja.
Überlegt ihr euch manchmal, was ihr würdet machen, wenn ihr könntet sehen? Traumjob, den ihr nicht hätte machen können, weil ihr eben die Behinderung habt?
Ja, das überlege ich schon ab und zu. Ja, ja. Es ist, also, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, wenn es auch gehört. Aber es ist nicht in dem Sinn mein Traumjob. Es ist einfach, ich muss etwas machen, um zu überleben. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass mir die Sehbehindertenhilfe Basel die Arbeit gibt. Und vor allem auch ohne Rente. Das werde ich hier wirklich einmal auch ganz klar erwähnt haben. Ich arbeite ohne IV-Rente, habe einen Lohn, wo ich gut existieren kann damit.
Und seit 100% selbstständig in dem Sinne.
Genau. Ja. Aber es ist natürlich schon so, wenn ich wahrscheinlich würde sehen würde, dann hätte ich wahrscheinlich Metzger gelernt und Koch dazu noch.
Das ist also manchmal auch...
Lebensmittel ist einfach meine grosse Passion.
Ja. Ist manchmal auch ein Frust, oder, in eurem Leben, dass das halt nicht gegangen ist?
Ja. Nein, das habe ich eigentlich, glaube ich, jetzt mittlerweile abgehört. Mhm. Es gibt andere Früchte. Es ist nicht so, dass ich ungefrustet durchs Leben lasse.
Nein, also das habe ich da damit gar nicht irgendwie jetzt wollen, ein Feuer entfachen. Oder? Okay. Überhaupt nicht.
Nein. Es ist einfach, es gibt schon Sachen, wo man einfach irgendwie anstuft, wenn man einfach spürt, die Abhängigkeit. Also, mir geht's also, ich habe das Gefühl, ein grosser Unbekannter drückt mir beide Hände auf den Rücken. Und das sind dann so die Potenziale, also dann kommt dann langsam der Frust durch.
Toni Gassmann, ich wünsche euch einen ganz erfreulichen Tag heute.
Danke.
Kein Frust heute, einfach Danke. Einen guten Tag und vielen Dank für den Einblick in euren Arbeitsalltag.
Bitte,
merci vielmals, Toni Gassmann. Blinde und Sehbehinderte sind heute ja in der Regel sehr gut ausgebildet. Die Frage steht jetzt einfach im Raum, was nützt Ihnen die Ausbildung? Oder anders gefragt, wie steht es denn eigentlich im Berufsleben um die Integration von Blinden und Sehbehinderten? Erfahrungen und Einschätzungen von unseren heutigen Treffpunktgästen gerade als nächstes, hier auf DRS1.
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure.
DRS1, der Treffpunkt. Meine Gäste erleben die Welt anders als die meisten von uns. Sie sind sehbehindert und blind. Betroffen ist auch Christina Fasser, die ich an dieser Stelle jetzt vorstellen darf. Ihre Sehbehinderung hat sie nicht zuletzt zu ihrer Tätigkeit als Geschäftsleiterin von Retina Suisse gebracht. Das ist eine Patientenorganisation für Leute mit Netzhautdegeneration. Guten Morgen, Frau Fasser.
Guten Morgen, Herr Vorler.
Ich habe vorhin gesagt, blinde, Sehbehinderte sind heute in der Regel sehr gut ausgebildete Leute. Die Frage, was nützt Ihnen das im Berufsleben?
Also es ist wirklich so, dass durch den Regelunterricht, den viele durchgehen, und auch durch den Stützunterricht, sehr viele gut ausgebildet sind. Das heisst, man kann einmal, wenn man die Möglichkeit hat, einen guten Beruf lernen, man kann studieren. Nachher, die Umsetzung im Alltag ist natürlich hart. Gerade am Anfang, wie dann Anja vorher gesagt hat, sie ist gut ausgebildet, aber die erste Stelle finden, ist sehr hart gewesen. Also wenn man einmal eine Stelle hat, dann geht es einfacher.
Wo sind denn die grossen Vorurteile? Steigen wir gerade dort in die Vorurteile vielleicht auch von einem Team, von Mitarbeitenden in einer Firma?
Ja, wie man, ich schon gesagt habe, der Druck ist ja für alle aussinnig gestiegen. Das sieht man auch an den Burnouts, die viele heute haben. Und somit auch bei den Mitarbeitern. Und sehr oft haben die einfach unterschwellige Angst. Sie müssen zu viel Hilfeleistungen geben. Und das wird dann nicht an ihre Arbeit angerechnet und dann erfüllen sie ihre eigenen Ziele nicht.
Also Angst, dass die sehbehinderte, blinde Person, die hier in ein Geschäft reinkommt, einfach nicht den Ansprüchen genügen kann und dann müssen die anderen mehr machen. Das ganz ist genau. Angst, haben wir richtig verstanden.
Das ist eine grosse Angst von vielen.
Wie gross ist die Belastung auch für einen Arbeitgeber ganz generell, wo jemand einstellen will, der nichts sieht?
Also es ist ja so, dass die IV keine Rente will geben. Aber was Arbeitsintegration ist, bis jetzt sehr grosszügig ist. Also alles, was Hilfsmittel sind, was Beleuchtungsmassnahmen sind oder auch bauliche Massnahmen für jemanden Behinderten, wird die IV übernehmen.
Aber zusätzliche Reize gibt es nicht.
Leider eigentlich nicht wirklich. Also mal einen Moment, wenn dann jemand angestellt ist, dann ist gut. Zurzeit für die Einarbeitungsphase gibt es auch schon die Möglichkeit von Coaches, die der Arbeitgeber unterstützt bei der Einarbeitungsphase.
Was sind das für Arbeitgeber, die überhaupt Sehbehinderte und Blinde einstellen?
Das ist ja sehr erstaunlich. Man würde immer denken, es sind die ganz grossen Betriebe. Aber es sind mehrheitlich Betriebe mit bis zu 50 Leuten. Also
KMUs?
KMUs, absolut. Mhm. Und bei den KMUs findet man eben auch sehr viel nach dem Patron, der sagt, oh, der wird jetzt sehbehindert, aber der behalten wir. Und wir schauen, dass wir etwas machen können.
Was für Modelle werden denn hier gemacht?
Sehr viel ist es ja so, weil wenn man nicht mehr gut sieht, man ist langsamer. Sehr oft. Dass also dann man sagt, okay, der ist jetzt zum Beispiel, kann in 8 Stunden das leisten, die Hälfte von dem, was jemand vollwertiger in Anführungszeichen leistet. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, das gibt eine Rente von 50%, und 50% tut er dazu verdienen. Und damit ist dann auch für die Kollegen klar, der muss in diesen 8 Stunden einfach die Hälfte von der Leistung bringen. Hat dafür vom Arbeitgeber die Hälfte vom Lohn und den Rest von der Versicherung.
Jetzt ist es ja so, das wissen wir alle, Christina Fasser, der Druck auf die IV ist gross, ja. Sehr gross.
Ja.
Mit was für Folgen für euch?
Also jetzt für mich persönlich wird es wahrscheinlich nicht mehr sehr schlimm werden, weil ich bin jetzt gerade 60 geworden und habe die Chance, bald in die AHV zu gehen. Aber für die jungen Leute dürfte es sehr hart werden. Also ich habe ja die gleiche Krankheit wie Tanja. Das ist eine fortschreitende Sehbehinderung. Und sehr oft werden da die Leute behindert zwischen 30 bis 50. Also noch mitten im Arbeitsprozess. Und wenn die Rentenkürzungen so kommen, wie sie sich jetzt hier ankündigen, dann wird das sehr existenziell für junge, motivierte Leute.
Anja, wie geht es euch da dabei bei diesem Gedanken, wenn ihr jetzt gerade das gehört habt, was Frau Faser gesagt hat?
Ja, ich habe fast keine andere Möglichkeit, das einfach abzuwarten und zu schauen, wie es kommt und wie es weitergeht. Im Moment sieht es bei mir halt recht gut aus. Ich habe einen Job, der mir gefällt, wo ich gute Arbeit leisten kann und wo ich mich auch gleichwertig fühle. Und ich hoffe, dass das weiterhin so wird sein.
Würde gerne euch alle schnell fragen, wäret ihr denn froh, wenn es ein Quotensystem würde geben? wo man einfach würde sagen, los, ein Arbeitgeber mit so und so viel Angestellten muss eine blinde oder sehbehinderte Person einfach im Team haben.
Ja, also ich denke jetzt zum Beispiel, es wäre vielleicht schon ein Ansatz, aber es ist natürlich zum Teil auch gefährlich, weil man kann ja auch nicht einfach denen die Leute aufdrücken, weil es muss von beiden Seiten Leistung kommen. Genau. Das ist mal das eine und das andere, also das sieht man ja beim Bund, der Bund hat ja so Stellen, der hat ja so Richtlinien, wo es heisst, er muss bei einer Bewerbung Menschen mit Behinderung gleich die gleichen Chancen geben. Also dort sind schon so Ansätze da.
Wie seht ihr das, Herr Kaiser?
Uns im Blinden- und Sehbehindertenverband ist die Meinung dazu geteilt. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte nicht ein Quotenbehinderter sein, ich möchte, dass ich angestellt werde wegen meiner Leistungen und wegen was ich kann und nicht, weil ich eine Quote erfülle. Andere sagen, es ist einfach nicht richtig. Es hat mehr da Werte von der Politik her und bis jetzt sind all die Versprechungen von der Wirtschaft nicht eingelöst worden. Man müsste die Wirtschaft und vor allem auch die öffentlichen Arbeitgeber, denn die sollten mit einem guten Beispiel voran, Bund und Kanton, dazu verpflichten, also wenn man würde auch eine Abstimmung machen, ich nehme an, es wäre etwa 50-50.
Mhm. Frau Fasser hat Hang auf und will dazu auch noch etwas sagen. Gell?
Gerne. Und zwar denke ich, das wäre jetzt eine Möglichkeit, die man ein bisschen von der Frauenbewegung auch könnte lernen. Also der Bund hat zum Beispiel vor etwa 15 Jahren eine Politik eingeführt, dass in den mittleren Kader der Anteil der Frauen muss rauf. Und dass es ganz klar geheißen, wenn zwei gleich Bewerbungen sind, hat die Frau den Vorzug. Was die Männer nicht so geschätzt haben, aber es war so gewesen. Und eine ähnliche Regelung für behinderte Menschen würde wahrscheinlich dann irgendwann das zur Selbstverständlichkeit machen. Dass man die eben auch anschaut und einbezieht. Und je mehr, als man Betroffene angestellt hat, umso mehr merkt man ja, dass es geht.
Und eben das Thema bei einer so einer Anstellung ist ja dann nachher immer das Folgethema, ist ja die Integration. Ja. Nicht, dass jetzt die Nebus irgendwo in einem Büro sind und für sich selber ihre Geräte haben und so und in ihrer eigenen Welt leben, sondern in einem Team sind. Oder? Das ist irgendwie vielleicht auch, ist das ein Ding der Unmöglichkeit?
Nein, oder absolut nicht. Ich denke, der wichtigste Teil in dem Ganzen ist, dass der Chef es will. Dass er klar zeigt, ich will das. Und ich erwarte von meinen Mitarbeitern, dass sie sich da mit arrangieren. Und es gibt immer, wenn man in einem Team ist, Arbeitsteilungen. Es gibt auch unter den Nichtbehinderten derjenigen, die etwas besser kennen und die anderen, die es weniger gut kennen. Und da hat man auch immer untereinander Austauschmöglichkeiten. Und die gibt es auch mit behinderten Menschen.
Darf ich euch noch schnell fragen, Urs Kaiser? Ihr habt das Augenlicht mittlerweile ganz verloren. Ihr seid geboren mit dem grünen Star, habt 30 Operationen gehabt, mit 40 seid ihr vollständig erblindet. Was für bittere Erfahrungen habt ihr auch machen in eurem Berufsleben?
Ja, ich habe eigentlich im Berufsleben keine bittere Erfahrung machen, weil ich das Glück hatte, dass ich einen Beruf hatte, wo Blindheit nicht ein Handicap ist. Ich habe als Psychologe gearbeitet zuerst. Und in der psychologischen Beratung ist das für mich eher noch ein Plus gewesen, dass ich sensibel konnte, in die anderen Menschen hineinhören. Und nachher habe ich im Blindenwesen gearbeitet. Das ist übrigens das Behindertenwesen, ist ein grosser Arbeitgeber. Aber ich habe noch zur Frage von der Integration sagen, wir dürfen jetzt nicht nur immer an die denken, die hochqualifiziert sind. Es gibt auch viele Menschen, die nicht so eine hohe Qualifikation haben. Und wir wissen, dass heute die repetitiven Arbeiten verschwunden sind. Wir wissen, es ist, die Arbeitsplätze sind verschwunden oder ausgelagert worden. Die finden keine Arbeit. Die Menschen sind heute auf die Rente angewiesen, bei allem guten Willen. Und dort ist es nicht richtig, wenn jetzt der Druck auf die IV so erhöht wird, dass die Renten so gekürzt werden. Weil die Menschen, die heute eine Rente haben, die hat trotz allen Bemühungen Rente darauf angewiesen sein, die können nichts dafür. Und es ist einfach unfair, dass jetzt auf die IV so ein Druck gemacht wird und so eine Absicht ist, die Rente noch zu kürzen, die heute schon nicht gross sind.
Ja, Frau
ich will das auch ganz klar noch weiter unterstützen, weil die neuen Vorlagen sehen zum Beispiel vor, dass die Schwächsten von allen nicht einmal mit Anrecht bekommen für eine Anlehre. Und man weiss, dass von den blindgeborenen Kindern heute viele eben noch eine Zusatzbehinderung haben. Die sind nicht einfach simpel blind allein, sondern die haben noch etwas mehr.
Frau Faser, ich möchte mit euch zusammen auch noch ein bisschen in die Zukunft denken. Für viele Sehende ist es einer von den allerschlimmsten Gedanken überhaupt, eines Tages eben das Augenlicht zu verlieren. Durch das, dass wir Menschen aber gängig wie älter werden, wird Sehbehinderung und Erblindung ein Thema sein, das gang wie mehr Leute betrifft. Ich spreche hier die altersabhängige Makuladegeneration an. Was das genau für eine Krankheit ist und was die Forschung heute darüber weiss, darüber erfahren wir mehr in wenigen Minuten. Hier im Treffpunkt auf dem Eis. I write the songs, the Barry Manilow hier im Treffpunkt auf DRS1. Für viele Augenkrankheiten hat die Medizin heute Hilfe parat. Bei anderen weiss die Forschung noch wenig. So zum Beispiel bei der sogenannten altersabhängigen Makuladegeneration. Ganz frustrierende Augenerkrankung, die kaum zu beeinflussen ist. Christina Fasser, Geschäftsleiterin von Retina Suisse. Was genau ist eigentlich Makuladegeneration? In einfachen Worten zusammengefasst.
Also das Auge ist ja innen dran, hinten dran ausgekleidet mit der Netzhaut. Das sind vor allem die lichtempfindlichen Zellen, die das Licht aufnehmen, umwandeln und das Hirn senden und damit das Bild entsteht. Die Netzhaut hat etwa ein Durchmesser von 3,5 cm und in der Mitte ein ganz kleiner Punkt, das sind etwa 1,5 mm Grösse, wo ganz viele lichtempfindliche Zellen zusammengepackt sind und mit dem ganz kleinen Teil sieht man scharf. Und mit dem ganzen Rest der Netzhaut sieht man weniger scharf, ungenauer, Bewegungen vor allem. Und mit dem kleinen Teil sieht man zum Beispiel Gesichter, man kann lesen und so weiter. Wenn das jemand ausprobiert, wenn ihr einen Text schaut, sieht er nämlich eigentlich etwa 3 Buchstaben scharf. Und alles daneben ist schon leicht unscharf. Aber da wir das Auge immer bewegen, merken wir das nicht. Mhm. Und wenn der Teil heisst eben Makula. Und wenn der Teil von der Netzhaut eine Störung hat, und er ist sehr empfindlich, das ist der Teil im Körper, der den höchsten Energieumsatz hat, nämlich den grösseren Energieumsatz als im Hirn. Und wenn der gestört ist, dann hat man eine Makuladegeneration.
Und das kommt vorwiegend im Alter?
Es gibt Formen, die erblich sind, und das können auch schon Kinder haben, aber die sind sehr selten und die sind ganz klar genetisch. Und im Alter spielt das Alter in erster Linie eine Rolle, obwohl man das nicht gerne hört. Dann spielt genetische Disposition eine Rolle und dann vermutlich noch Umweltfaktoren. Aber ab 70 sind 25% der Bevölkerung mehr oder weniger betroffen. Ab 80 30%, ab 90 die Hälfte und ab 100 wahrscheinlich fast alle. Mhm.
Und unsere Gesellschaft wird ja immer wie älter. Also was sind da für Prognosen zu machen? Wie verbreitet wird die Krankheit in Zukunft?
Also, da man ja eben nicht nur älter wird, sondern eben auch gesünder älter. Man kann heute sehr viele Sachen vom Alter relativ gut behandeln. Denken Sie nur an die künstlichen Hüften. Mhm. Früher sind die Leute dann einfach daheim geblieben, weil es ihnen so wehtun hat. Jetzt bekommen sie neue Hüften und sind wieder unterwegs. Und daher sind auch die Ansprüche an das Gesehen viel stärker gewachsen. Und man kann schon sagen, Sehbehinderung im Alter ist eigentlich Normalzustand. Bewusst ist man sich das wie nicht, dass man nicht gut hört im Alter. Das ist den Leuten klar. Aber dass man nicht gut sieht, das hoffen immer alle, dass es ihnen nicht passiert.
Und es passiert halt einfach. Das was passiert, kann die Medizin ja. mittlerweile für Hilfe bieten? Gibt es da etwas, was wirklich revolutionär ist?
Ja, das kann man ganz klar jetzt sagen. Es gibt 2 Formen. Die häufiger ist die trockene, wo einfach die Sehbehinderung langsam zunimmt. Sie wird, wenn man es lang genug hat, natürlich auch stark, aber sie ist langsam und schleichend und man kann sich anpassen. Und dann gibt es die zweite oder Spätstadium, wo man feuchte Makuladegeneration nennt. Da wachsen plötzlich Gefäße in die Makula rein, weil es der Makula schlecht geht, ist das ein Wundheilungsprozess. Die Gefäße sind nicht dicht, lassen Flüssigkeit raus und führen ganz schnell zu einer starken Sehbehinderung. Und diese Form kann heute, wenn sie rechtzeitig behandelt wird, entweder angehalten werden, gestoppt, in manchen Fällen sogar verbessert und in ein paar ganz wenigen Fällen leider nicht beeinflusst werden.
Christina Faser, als jemand, der durch Retina Suisse ständig in Kontakt ist mit betroffenen Leuten, wie erleben die betroffene ältere Menschen im Umgang mit dieser Krankheit, wo plötzlich einfach so eine starke Sehbehinderung überkommen, das Leben lang gesehen haben?
Das ist sehr eindrücklich. Also die meisten Leute sind am Anfang geschlagen. Sie sind verzweifelt, sie denken, warum jetzt ausgerechnet ich? Ich wollte doch das noch machen und dieses noch. Sie haben das Gefühl, wie wenn die Welt die Tür zugeschlagen hätte. Und dann mit der Zeit merkt man, ja halt, man kann ja noch das machen, man kann das machen. Und sehr viele ältere Menschen sind auch wirklich bereit, noch ganz Neuland zu betreten. Also ich erlebe auch Serien, weil sie dann wollen Zeitung lesen, dass sie noch lernen, mit dem Computer umzugehen.
Ich habe hier jetzt gerade noch ein Mail, das ich an dieser Stelle gerne noch zitiere, von der DRS1-Hörerin Liselotte Weber. Sie schreibt, in diesem Zusammenhang auch, seit mein Augenlicht nachlässt, sind meine anderen Sinne, Riechen, Hören viel stärker geworden und füllen die Lücken, die durch die Sehbehinderung entstehen, voll und ganz aus, schreibt sie das sogar. Das ist also sehr überraschend, oder? Also, dass auch ältere Menschen, zusammengefasst gesagt, noch Fähigkeiten können entwickeln, auch wenn die Sehkraft eben nachlässt.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr erstaunlich.
Wir haben jetzt immer von Sehbehinderten und blinden Leuten geredet. Das ist unser Thema heute hier im Treffpunkt. Wie gross ist eigentlich die Herausforderung für Angehörige von Sehbehinderten und blinden Leuten? Zum Beispiel in einer Partnerschaft, wo jemand erblindet. Das Thema möchte ich mit meinen betroffenen Gästen unbedingt auch noch ansprechen. In wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Outside looks so unkind. I'm counting on you to carry me through. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll. When my mind is free, you know a melody can move me. When I'm feeling blue, the guitar's coming through to soothe me. Thanks for the joy that you've given me. I want you to know I believe. Help me along. You're making me strong. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away.
DRS 1 mit dem Treffpunkt. Meine heutigen Gäste sind mehr oder weniger Spling und haben gelernt, sich anders zurechtzufinden im Leben, im Alltag. Aber auch sie haben Angehörige, die Sehende sind. Ganz generell, Christina Fasser, wie schwierig ist das für Angehörige, mit jemandem zusammenzuleben, der eben das Augenlicht verloren hat?
Also ich würde sagen, gerade wenn man noch sehbehindert ist, dann ist es immer nicht klar, was sieht man, was sieht sie nicht. Und es ist manchmal auch noch schwierig für die anderen zu einschätzen, wann braucht man Hilfe. Und für mich selber ist es immer schwierig zu sagen, wenn ich Hilfe brauche. Also ich denke dann auch noch etwa, die sollte es merken, dass es jetzt doch einfacher wäre. Und das ist generell etwas, was bei vielen schwierig ist. Also gerade bei altersbedingter Makuladegeneration, wenn man daheim ist, dann bewegt sich alle recht gut. Und wenn man draußen ist, merkt man es dann erst. Und so haben oft die Kinder dann das Gefühl, ja, die Mutter oder Vater sieht ja viel besser, als sie wirklich sehen. Und ich höre auch von den älteren Menschen, dass sie mir oft sagen, wissen Sie, jetzt geht es gut, aber wenn mein Mann vielleicht einmal nicht mehr da ist oder meine Frau nicht mehr da ist. Und für die ist es meistens ein Rollenwechsel. Also gerade bei Frauen, wenn der Mann sehbehindert wird, wenn man in die Ferien geht, ist ja meistens der Mann in die Rezeption gegangen, plötzlich muss die Frau gehen. Und das sind rechte Umstellungen.
Wie sieht das eigentlich aus mit der Herausforderung? Und da spreche ich den Urs Kaiser an, der verheiratet ist, schon ein paar Jahre. Was für eine Herausforderung ist Blindheit in einer Partnerschaft?
Also für mich hat die Familie und insbesondere meine Frau sehr viel geholfen in der Zeit von meiner Blindung. Weil dann, wo ich von wenig sehe zu nichts mehr sehe, übergegangen bin, das war für mich sehr schmerzhaft gewesen. Und ich habe dann eine grosse Unterstützung bekommen von meiner Frau. Ich habe einfach das Glück, sie hat mir dann nicht einfach erzählt, was ich nicht mehr gesehen habe, sondern sie ist kommunikativ, sie ist so spontan. Sie hat einfach, wenn sie etwas sieht oder ihr gefällt, dann sagt sie es. Und wenn ihr etwas nicht gefällt, auch. Und davon profitiere ich. Sie wie die Welt durch ihre Augen und ihr Erleben. Aber sie hat natürlich spontan gelernt, einfach auf mich, meine Blindheit Rücksicht zu nehmen, in dem, dass wir halt unsere Freizeit so gestalten, in dem, dass sie im Haushalt schaut, dass nichts rumliegt, wo ich drüber gehen kann. Keine halboffene Türchen, und ich kann den Kopf anschlagen. Und dort schaut sie schon, sie hat mehr Ordnung eigentlich als ich, muss ich sagen. Und sie hat auch gesagt, sie hat sich in mir so weit angepasst, dass sie jetzt so viel mehr mit den Händen spürt. Sie kann nicht mehr Kleider kaufen, rein nur visuell. Sie muss das anlängen, wie sich es anlängt, wie sich es fühlt, oder sie tut mir Möcke.
Der hat gesagt, Herr Kaiser, ihr seid eurer Frau und eurer Familie sehr dankbar. Ist das für euch manchmal auch fast ein bisschen eine Belastung, dass dankbar auch müssen sein, die grosse Dankbarkeit müssen zu widerspiegeln eurer Frau gegenüber?
Nein, eigentlich nicht, weil ich habe gemerkt, ich habe am Anfang Mühe gehabt, Hilfe anzunehmen. Vor allem aussen, mir wird tagtäglich so viel Hilfe angeboten, ich habe Mühe gehabt. Und jetzt habe ich gemerkt, das ist eigentlich mein Problem. Wenn ich wirklich das schätze und in dem Moment bei den Leuten bin und an ihnen auch ein bisschen Anteil nehme, dann ist das ein Gehen und ein Nehmen. Und so sehe ich es auch daheim. Meine Aufgabe ist halt einfach, die Aufgabe, ich mache das gerne, einfach auch da sein, präsent sein. Und ich denke, eben das nicht mehr einseitiges Nehmen, sondern auch ein Gehen.
Anja Reichenbach, als junge, sehbehinderte Frau, wie erlebt ihr das, wenn euch Leute helfen wollen? Ich habe euch ganz am Anfang von der Sendung schon als eine sehr selbstbewusste junge Frau lernen können, die eigentlich möglichst selbstständig will durchs Leben gehen. Und jetzt, wie ist das bei euch mit dem Hilfe annehmen?
Ja, also ich sage immer, für selbstständig können sie, muss man auch Hilfe annehmen. Und es ist sehr wertvoll, wenn mit Menschen ihm helfen in gewissen Situationen. Es gibt auch immer zwei Sachen. Es gibt so die einfach aus dem Nichts kommen und immer über die Straße schieben. Dabei will man eigentlich gar nicht über die Straße. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Aber dann gibt es wirklich die, die fragen, wo man dann kann sagen, ja, ich brauche es oder ich brauche es auch nicht und danken kann ablehnen. Ich denke, man muss auch freundlich sein, dass die Leute auch sich getrauen zu helfen. Und was ich merke, ich kann sehr steuern mit meiner Ausstrahlung. Also wenn ich keine Lust habe, dann tue ich einfach irgendwie das auch ausstrahlen und dann spricht man mich auch nicht an. Und wenn ich aber merke, jetzt bin ich ein bisschen hilflos, dann tue ich einfach auch ein bisschen irgendwie auch das ausstrahlen, dass dann Leute auf mich zukommen oder ich eben auch auf sie zukommen.
Das ist noch ein wichtiger Punkt, den ich da ergänzen darf. Sagen viele Leute, oh, ich wollte schon jemandem helfen, aber ich bin ja schön abputzt worden. Dann probiere ich aber zu erklären und sagen, ja, wenn ich Hilfe brauchen, dann ist es meistens so, dass ich selber schon probiert habe und einen Misserfolg hatte. Und dann bin ich hässig, dass es mir nicht gelungen ist. Und dann kommt gerade jemand. Und dann ist die Hässigkeit eigentlich gar nicht auf die Menschen, sondern sie sind im Moment gerade das Opfer. Und das begreifen sie dann eigentlich schon. Darum nehmt es nicht persönlich, sondern redet mit den Leuten und fragt, ob sie helfen können und wie.
Aber nimmt mich jetzt gleich noch Wunder, wie Anja das handhaben, wenn jetzt hier irgendjemand sie tut über die Strasse schieben, ohne dass sie über die Strasse will, um eure Worte zu brauchen, Anja. Wie reagiert ihr da?
Ja, das ist eben meistens noch schwer. Also meistens bin ich einfach halt verdutzt und so, aber kann man dann aber gar nicht viel machen und sagen, vielleicht, ja, ich hätte nicht über die Straße müssen, aber merci trotzdem, oder? Genau. Ja. Aber eben, es gibt auch die Situationen, wo sie kommen und unbedingt helfen wollen und die einfach finden, nein, merci, es geht, aber es ist sehr lieb, dass sie kommen. Und es gibt aber auch die Situationen, wo ich merke, die Person braucht es jetzt, die muss einfach jetzt helfen, dass sie auch wieder mal hilft. Und dann sage ich, okay, helfen mir doch. Und ja,
das sind die Verständigen genau. In diesem Moment. Christina Faser, auf was seid ihr von der Gesellschaft her wirklich auf Hilfe angewiesen?
Also es gibt ganz viele Sachen. Sagen wir jetzt, wenn Gott, ich komme jeden Tag mit dem Zug auf Zürich. Und im Moment baut es ja um. Also sind es vorne dran, ist es immer ein bisschen anders.
Im Moment?
Oder sagen wir seit vielen Jahren. Aber wenn man dort, das ist immer anders. Ich bin dort unsinnig froh, wenn mir jemand hilft. Weil es ist erstens gefährlich und zweitens schwierig.
Also alles, was eben nicht so ist, wie es Alltag ist, verlangt extrem viel Improvisationstalent von euch.
Ja, und manchmal geht es gar nicht, weil man sich nicht vorstellen kann, wie es aussieht. Im Moment, wo ich vielleicht einmal da durchgelaufen bin, weiss ich es vielleicht, aber nicht mit Sicherheit. Oder?
Spannend.
Oder wenn ich an einen fremden Ort gehe, wo ich nie gewesen bin vorher, dort ist absolut nötig, dass jemand hilft.
Spannende Einblick gewesen, wo wir im Verlauf von dieser Treffpunkt-Sendung von euch bekommen haben. Der Schlusspunkt von unserer Treffpunkt-Sendung, wo wir anlässlich vom 100-Jahr-Jubiläum vom Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband lanciert haben. Den Schlusspunkt möchte ich einer Kollegin, einer Radiokollegin geben, die hier bei uns, bei DRS1, arbeitet und fast seit der Geburt blind ist. Meine Kollegin Yvonne Scherer. In einer Sendung hat sie ihr Blindsein einmal so zusammengefasst.
Nichts gesehen ist etwas Gefürchiges, etwas Gruseliges. Die meisten sagen, es wäre das Schlimmste, was ihnen passieren könnte, das Augenlicht verlieren. Und weil es für sie schlimm ist, muss es ja auch für die blinden Leute schlimm sein, oder? Nichts gesehen, blind sein, fasziniert. Schon manche Literat und manche Filmer hat das Blindsein beschreiben und hat dabei den blinden Protagonisten erstaunliche Fähigkeiten angedichtet. Was die alles können, ohne zu schauen. Weissagen, Verbrechen aufdecken und fehlerlos sein, das macht einem fast schon wieder Angst. Viele von meinen Bekannten machen dann auch noch das Blindlingsspiel. Sie schleichen zur Nacht, ohne Licht zu machen, ins Bad. Meistens mit dem Erfolg, dass sie den Kopf an der offenen Badzimmertür anbänkeln und denken, das könnte ich nie. Sie vergessen, dass es ein Unterschied ist, ob man einmal ohne zu schauen etwas macht oder ob man es 30 Jahre geübt hat. Auf meine Behinderung reagieren die meisten Mitmenschen zuerst einmal entweder mit tiefem Mitleid oder mit grosser Bewunderung. Das Mitleid kommt aus der Angst, die man vor dem Blindsein hat. Bewunderung aus der Faszination. Ich habe Verständnis für all die Gefühle und gleich habe ich einen grossen Wunsch. Ich wünsche mir nämlich von meinen Mitmenschen nicht in erster Linie als Blinde, sondern als Mensch angeschaut zu sein. Als Mensch mit alltäglichen Freuden und Sorgen. Mit Frust und Erfolg. Als Mensch, der gute Freunde braucht. Als Mensch, der arbeiten kann wie andere auch. Als Mensch.
Das ist der Schlusspunkt unserer heutigen Treffpunkt-Sendung. Die Yvonne Scherer hat ihn gemacht. In diesem Sinn bedanke ich mich bei meinen Gästen, die uns von ihrem sehbehinderten und blinden Alltag auch erzählt haben. Bei meinen Gästen, der Christina Fasser, Anja Reichenbach und Urs Kaiser.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.